Bildung ist einer der Eckpfeiler in unserer Gesellschaft und der Einsatz von KI-Technologien hat das Potenzial, unsere Schulen zu revolutionieren. Aber wohin genau wird diese Reise gehen? ChatGPT hat den Schulalltag bereits jetzt verändert, auch ohne dass Schulen diese Technik aktiv mit einbeziehen. Schüler sind kreativ in der Auswahl ihrer Werkzeuge und wenn wir ehrlich sind, sind wir alle das auch. Wenn uns eine neue Technologie das Leben erleichtert, dann adaptieren wir sie in unseren Alltag. Aber wohin genau geht diese Reise? Können wir mit der neuen Technik das Lernen effektiver, personalisierter und zugänglicher gestalten? Wie sieht das Klassenzimmer der Zukunft aus? Herzlich willkommen zu Servus KI, dein Forschungspodcast der Universität Bamberg. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen der Podcast gefällt, drücken Sie gerne auf Abonnieren und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App. Gast heute, Professor Dr. Ute Schmid und Professor Dr. Sandra Birzer. Frau Schmid, Sie waren schon hier. Sie sind Diplompsychologin und Diplominformatikerin. Sie sind Professorin für kognitive Systeme an der Universität Bamberg. Und Frau Birzer, Sie sind am Lehrstuhl für slawische Sprachwissenschaften und befassen sich unter anderem mit Blended Learning in digitalen Lernlaboren. Also perfekt für das heutige Thema. Wie stellen Sie sich das Klassenzimmer der Zukunft vor? Welche Einsatzmöglichkeiten sehen Sie für KI?
Da gibt es viele Möglichkeiten. Zum einen die gerade schon erwähnte individualisierte Unterstützung für einzelne Lernende, entweder in der Förderung nach oben oder auch in der Unterstützung bei speziellen Problemen. Das wäre der große Bereich der intelligenten Tutorsysteme, auf den wir sicher noch zu sprechen kommen. Das andere ist der ganze Bereich Unterrichtsmanagement, vielleicht auch Qualitätskontrolle des eigenen Unterrichts über sogenannte intelligente Dashboards, mit denen man von Dingen, die gar nichts mit KI zu tun haben, eben einer Datenbank, in der man bestimmte Informationen über Lernverläufe speichert, bis hin zu was kritisch aus meiner Sicht zu betrachten ist, Prognosen über Lernfortschritte einzelner Lernende, Verschiedenes tun kann, hin zum Thema KI als Thema in der Schule, denn ich glaube, die jetzige Generation von jungen Menschen wird in eine Welt hineinwachsen, in der offen oder versteckt in immer mehr Applikationen KI-Komponenten vorhanden sind. Und deswegen glaube ich, ist auch das Thema Lernen über KI, was sind das für Methoden, wo sind die Chancen, wo sind die Risiken wichtig.
Auch so ein Stück weit ein Verständnis, was ist denn dieses neue Werkzeug so? Weil wir haben so viel Technik in unserem Alltag und wenn wir das Licht anschalten, denken wir auch fast gar nicht mehr drüber nach, wie das funktioniert. Ähnlich universell wird ja auch diese KI und Computertechnik unseren Alltag.
Gerade im Bildungskontext gucken wir alle Richtung generative KI, also vor allem ChatGPT und andere Sprachgeneratoren. Aber natürlich gibt es nicht die KI, wie es vielleicht nicht die Physik gibt, sondern unter Physik subsumieren sich ja ganz viele Dinge. Und im Bereich KI ist es auch so, dass sehr verschiedene Methoden genutzt werden für verschiedene Fälle.
Frau Birzer, wie sehen Sie das? Was ist Ihre Vision für das Klassenzimmer der Zukunft?
Ja, ich komme ja aus einem Fach der Slawistik, das ja jetzt zwar auch Fremdsprachen umfasst, aber ja nicht so die ganz traditionellen schulischen Fremdsprachen. Russisch, Polnisch und Tschechisch in geringerem Maße und Sorbisch sind zwar in Deutschland auch schulische Fremdsprachen, aber wir sind uns natürlich der Tatsache bewusst, dass hier, ich sag mal, die Unterstützung und auch die Qualität gerade bei den generativen KIs meistens noch nicht so gut ist, wie das zum Beispiel für das Englische der Fall ist. Insofern stehen wir da ein bisschen vor anderen Herausforderungen, aber das hat jetzt auch mich und mein Herausgeberteam dazu bewogen. Also wir geben hier bei der Bamberg University Press die Zeitschrift Slawische Sprachen unterrichten heraus. Und das hat uns jetzt eben dazu bewogen, einen Call for Papers zu machen für ein Themenheft KI-basierte Anwendungen im Unterricht slawischer Sprachen, das nächstes Jahr im Frühjahr Sommer oder im frühen Sommer erscheinen soll. Und da fand ich es ganz interessant zu sehen bei den Rückmeldungen, also bei den Abstracts, die wir jetzt bekommen haben, dass da eben interessanterweise nicht nur generative KIs eine Rolle gespielt haben, sondern eben dann auch Übersetzungs-KIs wie zum Beispiel DeepL, was natürlich für den Sprachunterricht, wo es ja immer auch um Sprachmittlung geht, natürlich eine große Rolle spielt.
Dazu haben wir uns auch einfach mal die Seite des Bayerischen Kultusministeriums angeschaut. Ja, und dort haben sie geschrieben, die Welt, in der wir unsere SchülerInnen entlassen, wird sicherlich stärker von künstlicher Intelligenz geprägt sein als heute. Deshalb ist es richtig, die neuen KI-Technologien nicht mit einem pauschalen Verbotsszenario zu begleiten, sondern einen offenen, verantwortungsvollen, aktiven und kritischen Umgang mit ihnen zu fördern. Da sehe ich immer gleich, okay, wir sind jetzt da schon noch voll am Anfang, wir reden gerade noch, verbieten wir das komplett oder lassen wir es rein? Ich weiß noch, bei mir in der Schule war ganz lang der Taschenrechner einfach verboten, in der Oberstufe war das dann das Highlight und der durfte rein. Frau Schmid, Sie vermitteln ja seit Jahren Wissen über KI an Schulen. Was waren denn dabei jetzt Ihre Erfahrungen? Wie wird das Thema aufgenommen? Besteht da ein Interesse oder sogar eine Aufbruchsstimmung oder herrscht da eher Skepsis?
Also Schüler und Schülerinnen sind natürlich wie immer, ne, wie gerade auch bei Ihrem Taschenrechnerbeispiel, neuen Technologien gegenüber sehr aufgeschlossen und auch schnell sehr findig, sie geschickt für ihre Zwecke einzusetzen. Und ich würde immer sagen, wer so schlau ist, solche Tools vernünftig und geschickt einzusetzen, der sollte dafür definitiv nicht bestraft, sondern vielleicht eher belohnt werden. Also bei Schülerinnen und Schülern sehe ich sehr große Offenheit. Problem ist zumindest überwiegend noch, dass ChatGPT in Schulen selber ja gar nicht wirklich verwendet werden darf, wegen datenschutzrechtlichen Problemen auch. Dass deswegen auch die Lehrkräfte, die aufgeschlossen sind, ein bisschen Probleme haben, weil man es eben häufig über die Privataccounts nutzen muss und nicht offiziell tun kann. Aber ich schätze, dass sich da aktuell bald was ändern könnte. Bei den Lehrkräften kriegt man natürlich meistens nur die Stichprobe mit. Also ich bin häufiger an der Akademie für Lehrkräftefortbildung in Bayern in Dillingen und mache viele Fortbildungen. Die letzte auch zum Thema generative KI im Geschichtsunterricht, sehr interessant. Und die Lehrkräfte, die ich da erlebt habe, die sind sehr offen. Die haben auch viel selber ausprobiert, sich auch kluge Dinge überlegt. Beispiel war Thema Imperialismus, wie man etwa da bestimmte Textfragmente nochmal besser formulieren, kürzer formulieren kann, aber auch wie man da vielleicht Fragen draus formulieren kann, die Schüler und Schülerinnen dann beantworten können. Also da ist durchaus viel Aufbruchsstimmung und große Offenheit bei einem Teil der Lehrerschaft. Und man hört natürlich, dass es auch einen Großteil gibt, der es vielleicht gar nicht ausprobiert oder skeptisch ist. Aber ich glaube, generell würde ich da schon eher einen positiven Blick auf die Einstellung zu KI wahrnehmen. Ich möchte da noch erwähnen, dass in Bayern ja jetzt seit bald einem Jahr ein Schulversuch läuft, KI at School, an dem 14 Schulen beteiligt sind, die eben explorieren dürfen, mehrere Jahre lang, 5 Jahre lang, wie kann ich Lernen mit und über KI in der Schule umsetzen? Und was mich da so freut, da ist Förderschule dabei, Grundschule, Mittelschule, Realschule, Berufsoberschule, Gymnasium, also die ganze Palette. Und ich glaube, dass genau das auch wichtig ist, dass man für alle Arten von Lernenden und Schularten und, was Sandra Birzer sicher auch berichten wird, auch für Studierende, entsprechend die Möglichkeiten exploriert.
Perfekte Überleitung. Frau Birzer, wie ist das denn bei Ihnen? Sie unterrichten ja auch Lehrende für die Sprachen. Was sind da Ihre Erfahrungen?
Ich habe zusammen mit meiner Mitarbeiterin Daria Dornicheva ein Projekt im großen Verbund Digitale Kulturen des Lernens entwickeln, wo wir speziell für Russisch als Fremd- bzw. Herkunftssprache Lernszenarien im Blended Learning Setting entwickeln. Und da hat vor allen Dingen meine Mitarbeiterin Daria Dornicheva, da möchte ich mich jetzt nicht mit fremden Federn schmücken, federführend, einen Chatbot entwickelt, der die Lernenden im Rahmen der einzelnen Lektionen an die Hand nimmt und durch die Lektionen eben leitet. Und wir haben von den Studierenden sehr positive Rückmeldungen bekommen, weil sie sich eben individueller betreut und eben am jeweiligen Ausgangspunkt abgeholt fühlen.
Ein Land, was sich für diesen Thema KI auch sehr ambitionierte und progressive Ansprüche setzt, ist ja Singapur. Die möchten mittels KI intelligente Tutoren für jedes Kind bereitstellen. Und die Idee ist, dass KI damit das Problem lösen soll, das in den 80er Jahren der Lernpsychologe Benjamin Blom formuliert hatte. Seine Studien erreichten eben die SchülerInnen mit Einzelunterricht als 90% das Lernziel und im Gruppenunterricht eben nur 20%. Dank KI könnte jeder Schüler seinen eigenen Nachhilfelehrer haben. Reden wir doch mal dann genau über dieses Thema Einzelunterricht mit KI. Wie geht das überhaupt auf einer größeren Skala und wie funktionieren denn solche Systeme, die da zum Einsatz kommen, Frau Schmid?
Überlegen wir mal, was eine gute Lehrkraft ausmacht. Eine gute Lehrkraft beherrscht erstens ihr Fach. Also nehmen wir den Bereich Mathematik. Eine Mathematiklehrkraft sollte die entsprechenden Themen der Mathematik selber so beherrschen, dass sie Aufgaben auf dem jeweiligen Niveau perfekt lösen kann. Aber wenn jemand es selber kann, ist es für Lehrkontexte ja nicht genug. Ja, im zweiten Schritt sollte die Person in der Lage sein, die Themen, wenn Schüler, Lernende Fehler machen, Probleme haben, Fehlkonzepte erwerben, zu identifizieren und dann mit den geeigneten didaktischen Mitteln korrigieren, weitere Informationen geben, Beispiele geben. Und gerade im Matheunterricht, glaube ich, erinnern wir uns alle an Lehrkräfte, die auf eine Nachfrage einfach dasselbe nochmal wiederholt haben, ja, versus Lehrkräfte, die es schaffen, einen Themenbereich, ein mathematisches Problem, eine Frage auf 5 verschiedene Arten zu erklären, ja. Und das ist ein nächster Schritt, was ich von einer guten Lehrkraft brauche. Das nächste ist, das fällt beim KI-System vielleicht weg, eine Lehrkraft muss Kinder oder Jugendliche oder Studierende auch mögen, weil da kommt die persönliche Komponente rein, die wir vielleicht nicht mit rübernehmen in die KI. Deswegen braucht es auch nach wie vor KI als Ergänzung und nicht als Ersatz. Und dann braucht die Lehrkraft, und das wäre der Einzelunterricht, ein Wissen über den individuellen Kenntnisstand, um angemessen Feedback zu geben und Aufgaben zu geben und auch angemessen weitere Aufgaben zu wählen, leichter, schwieriger, neues Thema. KI ist das Forschungsgebiet, das Algorithmen, Computerprogramme für Probleme entwickelt, die Menschen im Moment noch besser können. Ja, und es gibt Lehrkräfte, die sind großartig. Und die Anforderung, das bis auf die soziale Komponente vielleicht in KI-Methoden abzubilden, ist gigantisch. Ich brauche das Expertenmodul. Das System muss selber beliebige Aufgaben lösen können und nicht nur welche, die in der Datenbank mit Lösung hinterlegt sind. Es muss in der Lage sein, gezielte didaktische Interventionen zu entwickeln, die passgenau auf das aktuelle Problem, den Wissensstand passen. Es muss ein entsprechendes Curriculum bereitstellen und es braucht ein Lernendenmodell über den Wissensstand des einzelnen Schülers, der einzelnen Schülerin. Das zusammen ist ein Riesenaufwand. Ja? Forschung an solchen ITS, intelligenten Tutorsystemen, gibt schon seit den 80ern, das haben Sie erwähnt. Die lohnen sich immer dann, wenn ich in einem Themenbereich bin, den alle Schüler oder eine ganz große Menge von Lernenden lernen muss. Ne? Also wenn ich etwa Grundlagen Schulmathematik nehme, wenn ich da ein Tutorsystem baue, kann ich viel Arbeitszeit und entsprechend auch Geld reinstecken, weil sich das nach einem Jahr gelohnt hat. Ja, für Nischenbereiche lohnt sich's wahrscheinlich nicht so. Aktuell, wenn wir schauen, was auf dem Markt ist, gibt es kaum ein System, das diesen großen Anspruch an ITS, wie ich ihn formuliert habe, erfüllt. Aber es gibt aktuell viel Forschung genau daran. Wir haben tatsächlich ein Tutorsystem namens Subkraki, findet man online auf unseren Webseiten. Das würde dann so funktionieren, dass es eben sehr genau das unter einem Fehler in der Lösung liegende Fehlkonzept identifiziert mit einer KI-Methode, die heißt Algorithmic Debugging, und dann nicht sagt falsch, sondern sagt, da ist es noch nicht ganz richtig. Ich zeige dir an einem ähnlichen Beispiel, wie ich rechne. Und das hat genau dieselbe Struktur von Ziffern. Und es nennt sich strukturanaloges Worked Out Example. Und dann kann das Kind selber es nochmal probieren, hat damit ein Selbstwirksamkeitserlebnis und hat eine Chance zu lernen und das Misskonzept auszuräumen. Und so funktioniert meiner Meinung nach gutes individuelles Lernen.
Also das klingt ja tatsächlich genau nach dem Anspruch, der eben von dem Benjamin Blom dort formuliert wurde. Ganz kurz nur nochmal, welche Technologien kommen denn dabei jetzt zum Einsatz? Also wir haben ChatGPT, Large Language Models, so Transformer-Dinger, aber da waren ja noch andere Komponenten, oder? Können Sie die vielleicht nochmal ganz kurz aufzählen?
Bei diesem Subtraktionstutor ist ein großer Teil, nämlich das Domänenmodell, klassische alte wissensbasierte KI. Denn natürlich, es gibt verschiedene Subtraktionsalgorithmen, je nach Lehrplan, ne, das ändert sich immer mal, aber ich kann den in wenigen Regeln so aufschreiben, dass danach mein Tutorsystem im Sinne dieses Expertenmodells beliebige Subtraktionsaufgaben genau nach diesem Algorithmus schrittweise lösen kann. Das heißt, das ist wissensbasiert. Für diese Fehler-Diagnose-Komponente verwenden wir eine sehr spezielle Art des maschinellen Lernens, jenes Algorithmic Debugging, was eben probiert, aus diesen fehlerhaften Lösungen zu inferieren. Also es ist Machine Learning plus Abduktion, eine spezielle Schlusstechnik, zu inferieren, sozusagen welche der Regeln nicht korrekt verstanden wurde. Für das Generieren der Beispiele nehmen wir dann eine Methode her, die eher aus dem Case-Based Reasoning kommt. Ja, das heißt, ich bemühe mich, die Struktur zu erhalten der aktuellen Aufgabe und ein technisch gesagt isomorphes Beispiel zu generieren. Also es ist eine Fülle verschiedener KI-Methoden, die es auch braucht, wenn man sowas Komplexes wie ein ITS aufbauen will.
Frau Birzer, an der Stelle gleich nochmal, jetzt haben wir es ein bisschen über Mathematik uns angeschaut, aber nochmal ganz speziell jetzt in Ihrem Bereich auch ein etwas nischigerer Fremdsprachenbereich. Wie würden Sie denn formulieren, welche Eigenschaften sollte denn ein Tutorsystem mitbringen, damit Sie es sinnvoll einsetzen können?
Das System, wie es jetzt Ute Schmid präsentiert hat, nämlich dass den Lernenden dann ein neues Beispiel mit derselben Struktur präsentiert wird und dann gehofft wird, dass die lernende Person daran dann eben ableiten kann, wie die ursprüngliche Aufgabe zu lösen ist. Das ist natürlich ein Ansatz, der von einem ganz speziellen Lernendentyp ausgeht. In der Fachdidaktik würde man jetzt natürlich sagen, es gibt viele unterschiedliche Lernendentypen. Die einen tun sich leichter, wenn sie eine Regel präsentiert bekommen. Die anderen möchten es selbst eben aktiv ableiten, so wie Ute Schmid das jetzt in ihrem Tutoring-System vorgestellt hat. Andere lernen besser, wenn sie die Fähigkeit mit Bewegung kombinieren. Das heißt, das wäre jetzt natürlich dann, aber es ist ein sehr hoher Anspruch, das wäre natürlich dann auch prima, wenn praktisch die Art und Weise, wie das Tutoring-System die Lernenden begleitet, sich dann eben auch auf unterschiedliche Lernendentypen beziehen würde. Und ein anderer Punkt, den ich noch ganz interessant fand, das war eben das, was Ute Schmid gesagt hat, mit der Frage der fehlerhaften Konzepte. Denn das ist eben auch wichtig im Fremdsprachenunterricht und nicht nur dort. Ich denke, wir alle kennen das. Das ist der Unterschied zwischen Kompetenz und Performance. Wir alle machen Performancefehler im täglichen Sprachgebrauch, sprich wir versprechen uns einfach, weil wir unaufmerksam sind. Und wenn man jetzt eben eine Fremdsprache erwirbt, dann ist es eben auch immer wichtig, diesen Unterschied zu erkennen, ob jetzt ein Fehler eben aus Unachtsamkeit passiert ist. Und wenn man die Person darauf anspricht, so wie jetzt hat jemanden, der das auch aus Muttersprache hat, dann korrigiert die Person das automatisch. Und das ist natürlich eine andere Art von Fehler als eben ein Fehler, der auf mangelnder Kompetenz basiert. Das heißt, weil ein Konzept nicht ganz verstanden wurde, falsch erworben wurde. Und das wäre natürlich eben auch was Wichtiges und Interessantes, wenn dieses Tutoring-System dann das eben aus aggregierten Daten einer lernenden Person eben ableiten könnte, welche Art von Fehler da vorliegt und quasi wie eine gute Lehrkraft, wie stark jetzt nachgebohrt werden muss.
Ich stelle mir das gerade vor, das heißt, ich würde dann meine Texte verfassen und die KI würde dann sagen, ja, hier und da hast du das bisschen komisch formuliert, das würde ich eher so machen. Und dann am Ende, weiß ich nicht, einer Woche oder des Monats sagt die mir, so, also ganz typisch, du verdrehst immer an der Stelle, weiß ich nicht, Subjekt, Prädikat, keine Ahnung, irgendwas. So eine Einzelbetreuung würde man dann wahrscheinlich auch wieder ein Large Language Model verwenden, oder Frau Schmid? Wie?
Also es kommt ein bisschen auf den Kontext an. Also ich glaube, wenn es jetzt wirklich um so einen Fall geht, wie Adverb wird immer falsch positioniert im Satz, ne? So ein typischer Fehler. Glaube ich, dass man mit regelbasierten Ansätzen auf jeden Fall eine robustere Diagnose hinkriegt, weil Grammatik hat ja sehr klare Regeln. Also übrigens auch hinter Übersetzern wie DeepL steckt ja generative KI, das sind auch Transformer, die machen es halt nicht von Prompt zu Ausgabe in der gleichen Sprache, sondern von einer in die andere. Also ich glaube, dass man im Sprachbereich oder auch im Bereich Programmierunterricht viel generative KI-Ansätze nutzen kann. Man muss sie aber meiner Meinung nach augmentieren mit anderen Methoden. Also wenn ich eben klare Regeln habe, würde ich immer noch die Grammatikregel gerne mit dazu haben, damit ich das robust und zielgenau erklären kann, ja. Aber natürlich sind aktuell für die viel verbreiteten Sprachen, wie etwa Englisch, die Formulierungen sowohl in einem Übersetzer als auch bei Dialogsystemen sehr, sehr gut und häufig auf einem Niveau deutlich besser, als man selber als Fremdsprachler das formuliert kriegen würde, ne? Also ja, absolut, generative KI hat ihren Platz in Tutor-Systemen.
Jetzt haben wir uns gerade vor allen Dingen das aus der Sicht der Lernenden angeschaut. Wie können die ihr Lernen und ihre Erfahrung im Unterricht verbessern? Gehen wir mal auf die andere Seite, die Lehrenden. Wie können wir die entlasten? Und da bei den Recherchen ein Projekt gesehen, das heißt Peer Paper Empowerment and Evaluation Resource. Das ist also eine KI, die handgeschriebene Aufsätze erstmal lesen kann, dann analysiert sie die und macht dazu tatsächlich Verbesserungsvorschläge. Ganz ähnlich, wie wir es ja auch gerade schon für die Lernenden-Seite gesehen haben. Genau, und die macht es aber je nach Alter und Texttyp und kann dann individuell unterstützen und von den Lehrkräften selbst als Vorlage für Rückmeldungen genutzt werden, sodass sie das sozusagen schon mal vorkorrigiert und dann, wie wir einen Aufsatz schreiben, haben wir schon so eine kleine Rechtschreibkorrektur und die unterringelt das dann. Laut Peer könnten solche individuellen Hilfen die Schüler und aber auch die Lehrer massiv entlasten. Was ist Ihre Einschätzung dazu?
Ich glaube, dass aktuell Dialogsysteme, Large Language Models sicher sehr, sehr stark sind, bei verbreiteten Sprachen Deutsch, Englisch sehr gut zu formulieren, ne? Also ich meine, es gibt ja außer der Rechtschreibkontrolle auch Grammarly, was ja auch in der Lage ist, also als Tool Rückmeldung zu geben, wenn die Grammatik nicht ganz stimmt, wenn die Kommasetzung nicht stimmt, und das kann ChatGPT und andere entsprechende Systeme auch sehr gut. Ich glaube, für das Thema ist es altersgerechtes Niveau und um was für einen Texttyp handelt es sich, muss man noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Funktioniert mit sehr gutem sogenanntem Prompt-Engineering sicher auch nicht schlecht, ne? Dass eben man sagt, das ist jetzt Textniveau Grundschule, oder dass man sagt, es handelt sich um eine Vorgangsbeschreibung oder eine Erörterung und man gibt Kriterien dazu.
Ganz kurz, Prompt Engineering, das meinen Sie jetzt bei einer generativen KI, bei dem Befehl, den man ihr gibt, um den Text zu generieren, oder?
Ja, oder in diesem Fall jetzt, um sozusagen den Text zu bewerten. Sehr gut funktioniert sowas, schreibe mir den Text um, indem du grammatische Probleme, Rechtschreibung und Kommasetzung korrigierst, dann kann ich praktisch die Differenz mir angucken und entsprechende Vorschläge machen. Ne? Das funktioniert bei verbreiteten Sprachen sicher gut. Was deutlich komplexer ist, ist eben, was ist das angemessene Sprachniveau? Was, ne, nehme ich den Wortschatz und den Satzbau für die Grundschule oder für auf Abiturniveau? Macht einen großen Unterschied. Und da ist es ein bisschen schwieriger mit dem Prompt Engineering, also der Vorgabe, worauf ein entsprechendes System achten soll. Und ich glaube, noch schwieriger wird es, auch das ist möglich und da gibt es auch schon einige Explorationen zu, wenn es darum geht, ist es gattungsgerecht, also Vorgangsbeschreibung, Erörterung, Gedichtinterpretation. Es sind ja ganz verschiedene Arten, wie ich meinen Text verfasse. Und das ist nicht ganz so trivial. Was ich sehr beobachte bei Textgeneratoren, ist, dass wir doch eine rechte Verarmung, eine Stereotypisierung von Sprache kriegen. Auf Ebene der Wortwahl und auf Ebene des Satzbaus. ChatGPT formuliert perfekt, aber synthetisch und stereotyp. Originell sehe ich da selten was, ne? Also so eine Gedichtinterpretation für ein bekanntes Gedicht speist sich halt aus den Infos, die eben mal in das Sprachmodell eingingen, ja? Und das kann dann schnell ein bisschen dröge werden und vielleicht auch ein bisschen engstirnig.
Gerade wenn eine KI als Korrektur Mittel verwendet wird oder Vorschläge zur Korrektur macht, da würde ich sogar dieses Risiko, dass eben die Sprache relativ stereotyp ist, fast noch als größer betrachten, weil es natürlich dann für Kinder extrem demotivierend ist, wenn die vielleicht einen guten oder einen sehr fantasievollen Sprachgebrauch haben und dann eben quasi als Korrektur in Anführungszeichen ihres korrekten und fantasievollen und vielleicht auch sehr gewählten Ausdrucks dann eben eine stereotype Sprachschablone vorgeschlagen bekommen. Also das ist was, wo man als Lehrkraft sicherlich sehr, sehr aufmerksam sein muss.
Sehen wir tatsächlich jetzt gerade auch schon die Grenzen und auch mit die Risiken gerade von diesem System? Frau Bitzer, sehen Sie an anderen Stellen noch irgendwie Grenzen von diesen, von dem Einsatz von KI-Systemen im Unterricht?
Also momentan noch, aber ich denke, das ist was, das sich mit der Zeit sicherlich ändern wird. Das ist die Tatsache, dass, also das kann ich jetzt beobachten und auch für die größeren Sprachen eigentlich, wie zum Beispiel Russisch, dass viele generative KIs einem Übersetzungen meistens aus dem Englischen präsentieren. Also das erkennt man einfach anhand des Satzbaus, auch wenn im Prompt angegeben war, dass bitte nur auf russische Trainingsdaten zurückgegriffen werden soll beim Generieren der Antwort. Also das ist gerade noch ein Problem. Und was anderes, das habe ich auch festgestellt, da habe ich in Vorbereitung auf dieses Seminar einmal auf Englisch und einmal auf Russisch die Anfrage an ChatGPT gestellt, es möge doch eine kurze Zusammenfassung zu den Hintergründen des Konflikts bzw. des Kriegs gegen die Ukraine erstellen. Und da sind die Antworten auf Englisch und auf Russisch sehr, sehr unterschiedlich ausgefallen, wohl weil die Trainingsdaten eben unterschiedliche Inhalte hatten, auf die ChatGPT dann in der jeweiligen Sprache zurückgegriffen hat.
Da nochmal ganz klar der Hinweis, eine KI ist nur so schlau wie die Trainingsdaten, weiß nur das, was trainiert wurde. Wir haben jetzt auch ein paar Tipps ja schon mitbekommen durch Prompt Engineering, wie Lehrende einen Text überprüfen können oder korrigieren können. Das ist sicherlich etwas, womit man jetzt schon ein bisschen arbeiten kann, probieren kann, aber immer mit der Vorsicht auf nicht den kreativen Ausdruck einschränken und schauen, dass die Vielfalt der Sprache erhalten bleibt. Für alle, die noch mehr über KI lernen möchten, gibt es eine tolle Gelegenheit, an der auch die Uni Bamberg mit beteiligt ist, und zwar den KI Campus. Frau Schmid, was ist das genau und was kann ich da machen?
Der KI Campus ist eine unter anderem vom Stifterband geförderte große Lernplattform zum Thema künstliche Intelligenz mit sehr vielen Angeboten von einem 3-Minuten-Erklärvideo, was ist überhaupt KI, bis zu einem mehrstündigen, tief eingeführten Thema wie AutoML, also automatisiertes Machine Learning. Und seit 2 Jahren sind da dezidiert viele, viele Beiträge zum Thema KI und Schule. Ja, also wir selber haben beigesteuert einen Kurs zum Thema Data Literacy für die Grundschule, wo unter anderem eben auch maschinelles Lernen in seinen Grundlagen vermittelt wird. Und das Thema, was gibt es überhaupt für Daten, was sind Daten, was heißt Datenqualität oder was ist Fakt, was ist Meinung? Also all die Themen, die jetzt auch rund um generative KI wichtig werden. Also es lohnt sich, bei KI Campus vorbeizugucken. Das Angebot wächst und ist sehr gut qualitätsgesichert. Und ja, man findet immer wieder spannende Kurse.
Uni Bamberg forscht ja seit 15 Jahren am Thema KI und Bildungsarbeit, also ganz spezifisch an unserem heutigen Thema. Frau Birzer, gibt es da vielleicht schon Erkenntnisse, die man teilen kann, über die man reden kann?
Ich persönlich kann jetzt nur erzählen, ich habe ein Experiment durchgeführt, wo ich ambige Sätze, also Sätze, die zweideutig sind, beantworten habe lassen, einmal von einsprachigen Personen, die Russisch als Muttersprache haben, dann von bilingualen SprecherInnen, die also in Deutschland leben und eben Deutsch meistens als die stärkere Sprache und eben dann Russisch als ihre Herkunftssprache sprechen. Und dann habe ich die gleichen Sätze noch einmal oder Fragen noch einmal beantworten lassen von ChatGPT. Und das Interessante war eben, dass die Antworten der bilingualen und von ChatGPT deutlich näher in ihren Verteilungen zusammenlagen als die Antworten der monolingualen SprecherInnen. Also das finde ich ein ganz spannendes Ergebnis eben. Und insofern würde ich mir da vielleicht auch erwarten, dass wir auf die Art und Weise nochmal ein anderes Fenster rein in den Spracherwerb bekommen.
Frau Schmid, was können Sie uns noch erzählen?
Bamberg ist ja mit 9 Lehrstühlen und Professuren im Kernbereich künstliche Intelligenz sehr stark vertreten. Was uns aber auszeichnet, und das ist, glaube ich, gerade auch bei dem Thema KI und Bildung so wichtig, ist, dass die Bamberger KI traditionell auch immer einen offenen Blick in interdisziplinäre Fragestellungen hat. Denn ich glaube, die große Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir Kompetenzen erweitern und nicht verarmen. Wenn man nämlich genau hinguckt, müssen auch die Schülerinnen und Schüler, die jetzt sogar eine ChatGPT nutzen, was ja völlig okay ist, wirklich auch überlegen, was für Kompetenzen brauche ich denn zusätzlich? Ja, also ich muss vielleicht gutes Prompt-Engineering können. Ja, das musste man vorher nicht können. Je nachdem, wie gut ich das beherrsche, kriege ich bessere oder nicht so gute Ergebnisse. Ich muss viel mehr lernen, wie prüfe ich generierte Inhalte auf Fehler, auf Unwahrheiten. Das sind alles Skills, die kommen eigentlich noch dazu, sodass KI und Bildung ein Thema ist, was Kompetenzerwerb, glaube ich, auch nochmal neu hinterfragen und neu denken muss. Und das geht nur in einem interdisziplinären und eigentlich auch nur in einem gesamtgesellschaftlichen Dialog.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Frau Schmid und Frau Birzer. Danke für all diese Einblicke. Liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie das gerne in die Kommentare oder schicken Sie uns eine E-Mail an servus-ki@uni-bamberg.de mit Ihrem KI-Thementipp. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Servus!